Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Ein Pass fürs Internet. Der Bund lanciert die Swiss ID, einen elektronischen Identitätsnachweis. Kein Freipass mehr für Steuersünder. Griechenland verschärft angesichts der drohenden Staatspleite die Kontrollen. Dann, die US-Fluggesellschaften United und Continental schließen sich zur weltgrößten Airline zusammen. Der Attentäter von Bombay wird in Indien am Tod von 160 Menschen schuldig gesprochen. Und um 13 Uhr Haiti, 4 Monate nach dem Erdbeben. Port-au-Prince liegt immer noch in Trümmern, erzählt deres Auslandredaktor Daniel Voll im Tagesgespräch. Er ist in diesen Tagen aus Haiti zurückgekehrt. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Jonathan Fisch.
Wer Geschäfte übers Internet abwickelt, soll es in Zukunft einfacher haben. Der Bund hat heute die sogenannte Swiss ID vorgestellt. Diese macht es möglich, Dokumente am Bildschirm per Mausklick zu unterschreiben. Der elektronische Identitätsnachweis hat die gleiche rechtliche Gültigkeit wie eine Unterschrift auf Papier. Die Swiss ID ist in Form einer Chipkarte oder eines USB-Sticks erhältlich und kostet zurzeit 33 Franken pro Jahr. Konsumentenschützer raten vorerst vom Kauf der Swiss ID ab, weil der Nutzen noch zu gering sei. Die US-Fluggesellschaften United und Continental schließen sich zusammen. Damit entsteht die größte Airline der Welt. Durch den Zusammenschluss soll pro Jahr über 1 Milliarde Dollar eingespart werden, wie die Konzerne mitteilten. Das neue Unternehmen befördert 140 Millionen Passagiere im Jahr an 370 Destinationen. Heißen wird die neue Fluggesellschaft United Airlines. Die Kartellbehörden müssen der Fusion noch zustimmen. Am 7. März haben die Stimmberechtigten die Senkung des BVG-Mindestumwandlungssatzes klar abgelehnt. Entscheidend waren dabei die Stimmen der Bürgerlichen. Viele Bürgerliche stimmten mit den Linken gegen die Vorlage. Besonders stark war die Ablehnung bei den SVP-Anhängern. Das zeigt die Vox-Analyse der Universität Genf und des Forschungsinstituts GFS Bern. Die Stimmenden hatten den BVG-Mindestumwandlungssatz mit 73% der Stimmen abgelehnt, entgegen der Empfehlung von Parlament, Bundesrat und bürgerlichen Parteien. Klar abgelehnt wurde auch die Initiative für einen Tieranwalt. Die Vorlage wurde vor allem von Personen unterstützt, die sich selber als links einordnen. Der Bundesrat hält an seinen Plänen für die Reform der Landesregierung fest. Demnach soll das Amt des Bundespräsidenten künftig für 2 Jahre vergeben werden. Und die einzelnen Bundesräte sollen mehr Staatssekretäre einstellen dürfen. Der Bundesrat will Details zur Regierungsreform im Sommer vorlegen. Ebenfalls bis im Sommer will der Bundesrat Vorschläge erarbeiten, wie die 7 Departemente künftig zusammengesetzt sein sollen. Die Banken sollen kein Geld mehr aus Griechenland abziehen. Das verlangen die Finanzminister der Euro-Länder laut dem österreichischen Finanzminister. Man habe sich darauf geeinigt, dass auch die Banken einen Beitrag zur Rettung Griechenlands leisten sollen. Während das Hilfsprogramm läuft, sollen die Banken ihr Geld in Griechenland lassen. Staatspräsident Papoulias sagte im Fernsehen, Steuerhinterzieher sollen zur Rechenschaft gezogen werden. In der Bevölkerung habe sich das Gefühl verfestigt, vieles bleibe ungesühnt und so könne es nicht weitergehen. Laut den US-Behörden ist es nicht mehr zu verhindern, dass der große Ölteppich vor der Südküste umfangreiche Ufergebiete verschmutzen wird. Starke Winde und hohe Wellen haben die Versuche vereitelt, den Ölteppich mit aufblasbaren Barrieren aufzuhalten. Bei seinem Besuch in den betroffenen Gebieten versprach Präsident Obama, die Regierung werde alles unternehmen, um weitere Schäden zu verhindern. Obama sagte, der britische Ölkonzern BP sei für das Unglück verantwortlich und werde die Rechnung dafür bezahlen. In Indien hat ein Gericht den einzigen überlebenden Attentäter der Anschläge von Bombay des mehrfachen Mordes schuldig gesprochen. Er gilt als maßgeblich mitverantwortlich für die Anschläge auf mehrere Luxushotels im November 2008. Damals kamen über 160 Menschen ums Leben. Welche Strafe der Mann erhält, gibt das Gericht in den nächsten Tagen bekannt. Ihm droht die Todesstrafe. Der Fluss Jordan, der die Grenze zwischen Israel und Jordanien bildet, droht auszutrocknen. In einem Bericht warnten Umweltschutzorganisationen, dies könnte bereits nächstes Jahr der Fall sein. Aus dem einst mächtigen Fluss sei ein dreckiges Rinnsal geworden. Die Länder Israel, Syrien und Jordanien würden dem Jordan 98% seines Wassers entziehen, hieß es weiter. Im Bericht halten die Umweltorganisationen darum fest, wie die Länder Wasser sparen könnten, damit sich der Fluss wieder erholt. Der Brand eines Lastwagens in einem Tunnel auf der A13 in der Nähe von Tusis ist am Morgen glimpflich ausgegangen. Der Lastwagen fing mitten im Kreipteig-Tunnel plötzlich Feuer. Der Chauffeur konnte sich rechtzeitig retten, verletzt wurde niemand und die Feuerwehr konnte den Brand anschließend löschen.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Swiss ID, die digitale Identität. Wie fälschungssicher ist sie und wem bringt sie etwas? Die größte Airline der Welt ist amerikanisch und erst ein paar Stunden alt. Was könnte sie auf dem Markt verändern? Der größte Schuldner Europas, Griechenland, rückt den Steuersündern im eigenen Land auf den Leib. Und im Tagesgespräch erzählt deres Auslandredaktor Daniel Voll von Bergen von Schutt in Port-au-Prince und Bergen von Arbeit für die Hilfsorganisationen in Haiti, 4 Monate nach dem Erdbeben. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.581 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu 1.43,29 Franken gehandelt und der Dollar zu 1.08,29 Franken. Das Wetter in der ganzen Schweiz regnet es zeitweise, kurze Aufhellungen sind möglich. Im Süden setzt gegen Abend Dauerregen ein. Die Temperatur heute im Norden 12 und im Süden 17 Grad. Am Dienstag ist es meist bewölkt, zeitweise fällt Regen. Im Tessin gibt es intensive Niederschläge. Am Mittwoch lässt der Regen im Süden vorübergehend nach. Im Norden wird es am Mittwochnachmittag wieder vermehrt nass. Die Temperatur im Norden 9 und im Süden 14 Grad. Verkehrsinfo Deres von 12.38 Uhr in Graubünden bleibt die A13 Chur San Bernardino voraussichtlich den ganzen Tag zwischen Tusis Süd und Zilis gesperrt. Für Personenwagen ist eine Umleitung über die Kantonsstraße signalisiert. Der Schwerverkehr hingegen wird via A2 Gotthardtunnel umgeleitet.
Swiss ID heißt der Schlüssel für die Zukunft, zumindest für die elektronische Zukunft. Die digitale Identitätskarte soll das Verhältnis zwischen Bürger und Staat grundlegend verändern. Die Idee? Per Mausklick soll im Internet möglich sein, wofür es bis heute noch eine Unterschrift auf Papier braucht. So sollen die Zeiten, als man nach einem Wohnungswechsel stundenlang am Gemeindeschalter anstehen musste, um die neue Adresse zu deponieren, vorbei sein. Das ist nicht nur Zukunftsmusik, sondern seit heute in 22 Schweizer Gemeinden Realität. Und das soll erst der Anfang sein. Inlandredaktor Alexander Sauter.
Was bei den Banken seit mehreren Jahren Alltag ist, soll künftig auch im Umgang mit den Behörden möglich sein. Statt E-Banking heißt es E-Government und möglich macht es die Swiss ID, die digitale Identitätskarte.
Es entspricht eigentlich Ihrer Unterschrift mit dem Kugelschreiber auf einem Dokument einfach in digitaler Form.
Sagt Stefan Rötlisberger, Leiter des Projekts E-Government beim Bund. Die Swiss ID ist ein USB-Stick, der an den Computer angeschlossen wird. Erhältlich ist er, zum Beispiel bei der Post, zum Preis von 39 Franken pro Jahr. Durch diesen USB-Stick lassen sich die Benutzer identifizieren, erklärt Christian Weber, Projektleiter von Swiss ID.
Im Internet ist es eben schwierig nachzuweisen, wer man ist. Und mit der Swiss ID habe ich plötzlich die Möglichkeit zu wissen oder davon auszugehen, dass der auf der anderen Seite ist wirklich derjenige, der ausgibt.
Konkret kann zum Beispiel in einer ersten Phase beim Bundesamt für Justiz der Strafregisterauszug im Internet bestellt werden. Und dies ohne ein Stück Papier in die Hand zu nehmen, sagt Stefan Rötlisberger von eGovernment Schweiz.
Sie brauchen dann nicht mehr Ihren Ausweis zu kopieren und beizulegen. Das erübrigt sich mit der Swiss ID.
Auch die Gemeinden führen ab heute die Swiss ID ein, so unter anderem die Städte Olten, Solothurn, Uster und Zug. Insgesamt 22 Gemeinden ermöglichen den Zugang via Swiss ID zu Internetangeboten. Egal ob Hundechip, Schulanmeldung oder Ausweisanträge, wo bislang eine Unterschrift auf einem Dokument notwendig war, reicht nun der Mausklick via Swiss ID. Aber wie sicher ist diese digitale Identität? Was, wenn die Swiss ID gestohlen wird? Projektleiter Christian Weber.
Die Swiss ID kann nicht geklaut werden elektronisch und wenn jemand den PIN nicht hat, ist sie absolut wertlos.
Es ist also vergleichbar mit dem Internetbanking. Auch dort gilt, wer das Passwort nicht kennt, kommt nicht an die vertraulichen Kontodaten ran. Die digitale Unterschrift könnte auch beim E-Voting den Durchbruch bringen, also beim Wählen und Abstimmen via Internet. Dies ist momentan nur bei einzelnen Gemeinden in einer Testphase möglich.
Die Swiss ID ist sicher ein Hilfsmittel, dass es einfacher wird, gewisse Authentisierungsmerkmale einfacher wird, sich zu registrieren und so weiter.
Sagt Stefan Rötlisberger von eGovernment Schweiz. Die Swiss ID soll also den Umgang mit den Behörden im Alltag in vielen Punkten erleichtern. Die Behörden hoffen, bis Ende Jahr bis zu 300.000 Stück der digitalen Identitätskarten in Umlauf zu bringen.
Und nicht nur die Verantwortlichen beim Bund sind von der Swiss ID überzeugt, auch Internethändler preisen die Vorzüge für die Konsumentinnen und Konsumenten. Für den Kauf von Büchern oder CDs in einem Online-Shop im In- oder im Ausland sei nur noch die Swiss ID nötig. Und die Unternehmen selbst können ihren administrativen Aufwand reduzieren. Charles Liebherr wollte von der Online-Buchhandlung buch.ch wissen, weshalb sie als eine der ersten auf die Swiss ID setzt.
Für den technischen Leiter der größten Schweizer Online-Buchhandlung gibt es keine Zweifel. Die Einführung der Swiss ID bringt dem Online-Handel viele Vorteile.
Heute haben Sie, sagen wir, 10 Passwörter für 10 verschiedene Shops. Jetzt melden Sie sich bei der Swiss ID an. Dann können Sie sich zukünftig mit der Swiss ID und dem einen Passwort bei uns anmelden und bei allen anderen Shops gleichzeitig auch.
Lars Knedinger steht in der Versandabteilung. Täglich 2000, an Spitzentagen bis 4000 Päckle werden hier verarbeitet. Einen Kundenstamm von einigen 100.000 Kunden gilt es zu verwalten. Bestellt wird bis heute mit Benutzername und Passwort. Im schlechtesten Fall stimmt bei den Kundendaten alles nicht. Falsche Lieferungen an falsche Kunden, die nicht zahlen wollen. Das kostet viel Geld. Unmöglich bei Kunden mit der Swiss ID, erklärt Lars Knedinger.
Weil wir halt wissen, dass ein Kunde genau dem entsprechenden Menschen entspricht, haben wir keine Kundendubletten und die Prüfung, die Identifizierung des Kunden, das wird entsprechend vereinfacht.
Der Onlineshop will dank der Swiss ID auch neue Kunden gewinnen, die wegen der Sicherheit bisher einen Bogen um Einkäufe im Internet machten. Und der Onlineshop kann auch neue Produkte ins Sortiment aufnehmen, zum Beispiel Computerspiele oder Filme, die nur an erwachsene Kunden verkauft werden können.
Mit der Swiss ID haben wir die Möglichkeit, die Altersüberprüfung durchzuführen, welche dann sozusagen garantiert ist. Also halt wie wenn jemand eine Identitätskarte vorlegt.
Der Online-Buchhandlung bringt die Swiss ID auch Vereinfachungen im elektronischen Geschäftsverkehr mit Lieferanten oder Behörden, etwa bei der Abrechnung der Mehrwertsteuer. Da hilft die Swiss ID, umständliche Abläufe zu vereinfachen und zu beschleunigen. Beim Schweizerischen Gewerbeverband ist man entsprechend zufrieden. Stellvertretend für tausende Kleinbetriebe in der Schweiz klagt er seit Jahren über den unproduktiven Verwaltungsaufwand für die KMU-Branche. Marco Tadei, Vizedirektor des Gewerbeverbandes, erkennt in der Swiss ID großes Potenzial.
Dank dieser technischen Entwicklung werden die schweizerischen Unternehmen und vor allem die schweizerische KMU viel Zeit gewinnen. Und wer sagt Zeitgewinnung, das ist auch Geldeinsparungen. Und gleichzeitig, das geht in die klare Richtung von administrative Entlastung.
Aber all diese Hoffnungen sind gekoppelt an die Akzeptanz der Swiss ID. Je mehr sie kaufen, je breiter sie eingesetzt wird, desto größer wird der Nutzen für alle sein. Das ist bei der elektronischen Swiss ID nicht anders als beim Reisepass.
Was lange gemunkelt wurde, ist vor wenigen Minuten bestätigt worden. Die beiden amerikanischen Fluggesellschaften United und Continental fusionieren. Wenn die Wettbewerbsbehörden grünes Licht geben, entsteht hier eine neue Nummer 1 in den Vereinigten Staaten. Mit einem Umsatz von 29 Milliarden Dollar und 90.000 Angestellten ist die neue United auch eine der größten Fluggesellschaften der Welt. Bei mir im Studio ist jetzt Rainer Bohrer von der Deres Wirtschaftsredaktion. Rainer Bohrer, was sind denn die Gründe für diese Fusion?
In erster Linie das, was für jede Fusion, zumal in dieser Branche, gilt. Man will Sitzplätze und Kapazitäten letztlich vom Himmel holen, weil die Airline-Branche leidet unter massiven Überkapazitäten, auch und gerade in den Vereinigten Staaten. Das führt zu chronischen Defiziten und Problemen. Ich möchte daran erinnern, United war während der Jahre 2002 bis 2006 unter dem amerikanischen Konkursverfahren, dem Chapter 11, kam dann 2006 davon los, und auch letztes Jahr noch machten beide Fluggesellschaften happige Defizite, also flogen Defizite ein. Diese Strukturprobleme führten bereits zu einer ersten Fusion. Vor 2 Jahren fusionierten Delta und Northwest, und jetzt wird eben ein neuer Marktleader in den USA entstehen, United und Continental.
Was sind denn die Folgen zum Beispiel für die Konsumentinnen und für die Konsumenten?
Das ist noch relativ schwierig abzuschätzen. Natürlich tendenziell sinkt der Wettbewerb, wenn jemand sich aus dem Markt verabschiedet, mehr oder weniger. Die Preise dürfen deshalb etwas steigen, auf gewissen Routen in den USA sicher. Allerdings wird dies wohl keinen großen Effekt auslösen, diese Fusion. Dafür ist dann die Konkurrenz national, vor allem von Billigfliegern in den USA, und international von den großen Luftfahrtgesellschaften, Emirates, Air France etc., dann doch zu groß.
Sie haben die Konkurrenz angesprochen. Welches werden die Auswirkungen auf Europa sein und natürlich konkret auch für die Schweiz?
Ich denke, relativ wenig werden wir davon spüren, von dieser Fusion. Beide, also United und Continental, gehören jetzt schon in die Allianz von Lufthansa und Swiss, also in die Star Alliance. Und da kann man sagen, da wird sich für Swiss, weder für Swiss noch für Lufthansa, etwas groß ändern. Möglich, dass eben hier eine starke neue Nummer 1 in den USA entsteht. Und die Größe dieser neuen Gesellschaft ist durchaus vergleichbar mit derjenigen von des Lufthansa-Konzerns. Also ich denke, Auswirkungen unmittelbar wird es nicht geben.
Bei Fusionen stellt man sich immer auch die Frage, wer übernimmt eigentlich wen? Also wer ist hier der Gewinner der Fusion?
Also auch wenn personell streng Parität gewahrt wurde zwischen United und Continental, also der Verwaltungsratspräsident Glenn Tilton der neuen Gesellschaft kommt von United, der Konzernchef Jeffrey A. Smisek kommt von Continental. Eben wenn diese Parität gewahrt wurde, trotzdem ist eigentlich United doch der größere Partner und Continental nur der Juniorpartner. Das sieht man am Namen und das sieht man letztlich auch am Preis. United zahlt über einen Aktientausch geschätzt gut 3 Milliarden für Continental. Also United ist da schon der Senior Partner, würde ich sagen.
Das waren erste Informationen zur Fusion von United und Continental von Wirtschaftsredaktor Rainer Bohrer. Griechenland muss 3 Jahre lang radikal sparen. Nur dann bekommt es die 110 Milliarden Hilfskredite von EU und Währungsfonds, die gestern Abend von den EU-Finanzministern abgesegnet wurden. Für viele Griechinnen und Griechen heißt das weniger Lohn, tiefere Renten und höhere Preise. Die Mehrwertsteuer wird angehoben und auch die Steuern auf Benzin, Alkohol und Zigaretten. Bisher war Griechenland bekannt für seine schlechte Steuerdisziplin. Auch das muss sich jetzt ändern. Ich fragte Jens Bastian, er lebt und arbeitet als Ökonom und Politanalyst in Athen, wie viel könnte der griechische Staat einnehmen, wenn jetzt alle ihre Steuern bezahlen würden?
Das Potenzial für erhöhte Steuereinnahmen und vor allen Dingen für die Verbreitung der Steuerbasis in Griechenland ist enorm. Es gibt Schätzungen von griechischer Seite, dass dem griechischen Staat pro Jahr knapp 25 bis 30 Milliarden Euro an nicht gezahlten Steuern entgehen.
Wer bezahlt denn heutzutage überhaupt die Steuern?
Zunächst einmal könnte man fast etwas frustriert sagen, diejenigen, die keine Möglichkeiten haben, Steuern zu hinterziehen. Das sind vor allen Dingen die rechtschaffenden Griechen, die ehrlichen, diejenigen, die im öffentlichen Dienst arbeiten und entsprechend Arbeitsverträge haben, wo das automatisch verhindert wird. Dann natürlich auch ein Großteil der Gesellschaft, der in der Tat diesem Staat auch Steuern zur Verfügung stellt. Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, als ob Griechenland eine Gesellschaft ist, wo keiner Steuern zahlt. Das Problem ist, dass eine Minderheit sehr große Steuerausfälle systematisch in den vergangenen Jahren durchgesetzt hat.
Was ist denn das für eine Minderheit?
Diese Minderheit sind vor allen Dingen Berufsgruppen wie Architekten, Ärzte, Taxifahrer, Lastwagenfahrer. Das sind Berufsgruppen, die sehr, sehr kartellähnliche Bildungen haben, die gleichzeitig Zugangsmöglichkeiten in diese Kartelle für die junge Generation verhindern und die oft ein Einkommen angeben bei der Jahressteuererklärung, das unterhalb ihres Lebensniveaus, entsprechend unterhalb der Armutsgrenze liegt, obwohl sie ein Porsche fahren und ein Swimmingpool oder gegebenenfalls noch eine Yacht im Hafen von Piräus haben.
Welche Maßnahmen hat die Regierung nun ganz konkret beschlossen, um auch an diese Steuergelder heranzukommen?
Die allerwichtigste Maßnahme ist, dass die Regierung deutlich macht, dass sie es ernst meint, dass sie öffentlich die Steuerbeamten, die Steuerbehörden auf die Straße bringen möchte. Ich erlebe zum ersten Mal in Griechenland, dass es Kontrollen gibt, dass sie zum Beispiel aus einer Arztpraxis herauskommen und von Steuerbeamten gefragt werden, haben sie eine Quittung für die Dienstleistung erhalten? Ist diese elektronisch ausgestellt? Wenn das nicht der Fall war, gehen die Steuerbeamten in die Praxis und stellen den Arzt zur Rede und gegebenenfalls wird er auch angezeigt. Hier ist eine ganz neue Bewegung entstanden, die aus meiner Sicht auch zu einem Mentalitätswandel im Lande schrittweise beitragen kann.
Das heißt, Sie denken, das ist erfolgsversprechend?
Ich bin zumindest hoffnungsfroh gestimmt, weil ich eine Regierung sehe, die eindeutig klar macht, wir können nicht mehr so weitermachen. Sie hat gleichzeitig gegenüber einer Bevölkerung sicherzustellen, dass wenn jetzt so viele Personen für diese neuen Steuererhöhungen, für die Mehrwertsteuererhöhung, für Lohnkürzungen herangezogen werden, dann muss gleichzeitig gewährleistet sein, dass jeder ohne Ansicht der Person keine Privilegien mehr auf Kosten der Allgemeinheit durchsetzen kann. Dazu gehört auch die Verbreitung der Steuerbasis und eine rigorose Durchsetzung der existierenden Gesetze,
sagt Jens Bastian, Ökonom und Politanalyst in Athen. Wie organisiert sich der Bundesrat, um die Herausforderungen der Zukunft bewältigen zu können? Am Samstag hat sich die Landesregierung in einer Klausur im Berner von Wattenwilhaus über eine neue Organisation der Departemente unterhalten und sich nicht einigen können. Heute Morgen hat der Bundesrat eine Medienmitteilung veröffentlicht, in der nicht viel mehr steht als, man habe eine Diskussion geführt und werde die definitiven Entscheide bis zum Sommer bekannt geben. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, was lässt sich aus dieser knappen Information ableiten?
Ja, das knappe Kommuniqué ist Ausdruck davon, dass die Meinungen im Bundesrat sehr, sehr weit auseinandergehen. Nach unseren Informationen ist die Regierung am Samstagmorgen nicht weit gekommen. Es wird noch intensive Diskussionen brauchen, wenn eine neue Gliederung der Departemente bis zum Sommer tatsächlich gelingen soll. Auf dem Tisch lagen Vorschläge einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von Bundesrat Moritz Leuenberger. Vor allem Innenminister Didier Burkhalter und Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf als neuere Regierungsmitglieder haben sich für eine weitgehende Neugruppe von Ämtern und Verwaltungszweigen stark gemacht. Sie sind aber auf teilweise heftigen Widerstand aus anderen Departementen gestoßen. Von einem gemeinsamen Nenner ist man weit entfernt.
Was ist denn daran so schwierig, die Departemente neu zu gliedern?
Man muss sich das ein bisschen wie ein Puzzlespiel vorstellen. Der Bundesrat hat am Samstag zuerst einmal diskutiert, wie ein künftiges Bildungsdepartement aussehen soll, das er im Grundsatz ja bereits beschlossen hat. Da gehen die Meinungen schon weit auseinander. Für Volkswirtschaftsministerin Doris Leuthard gehören Bildung sowie der Bereich Wirtschaft eng zusammen. Für Innenminister Didier Burkhalter sind die beiden Bereiche zu trennen. Wenn man sich schon da nicht einigen kann, ist es natürlich schwierig, weiter zu puzzeln und ausgehend von diesem Bildungsdepartement die anderen Departemente zu Zimmer. Nehmen wir das Beispiel Sicherheitsdepartement. Hier liegen Vorschläge auf dem Tisch, das Bundesamt für Polizei aus dem Justizdepartement in ein solches neues Sicherheitsdepartement zu zügeln. Dagegen gibt es grundsätzliche staatspolitische Bedenken. Oder Teile des Grenzwachtkorps, die seit Schengen vor allem auch Polizeiaufgaben übernehmen, sollen, so ein weiterer Vorschlag, aus dem Finanzdepartement in das neue Sicherheitsdepartement kommen. Dagegen aber wehrt sich der Finanzminister Hans-Rudolf Merz mit Händen und Füßen. Kommt dazu, dass sich sogar einzelne Ämter heftig gegen eine Verlegung in ein anderes Departement wehren. Unter diesen Umständen ist es fraglich, ob eine Reform gelingt.
Der Bundesrat hat auch nochmal über eine grundsätzliche Reform der Regierung gesprochen. Er hatte ja bereits Ende März entschieden, die Amtsdauer des Bundespräsidenten oder der Bundespräsidentin auf 2 Jahre zu verlängern. Aber auch dazu liest man heute nur, der Bundesrat habe die Konkretisierung dieser Maßnahmen in Angriff genommen. Wie deuten Sie das?
Ja, auch hier liegt der Teufel im Detail. Eine Verlängerung des Präsidiums allein, das bringt nämlich noch nicht viel. Entscheidend ist, ob das verlängerte Präsidium auch die nötigen Mittel erhält, um leiten und politisch führen zu können. Die Idee ist, dass der Präsident oder die Präsidentin einen starken Stab bekommt, der die Geschäfte weiterführt, wenn das Präsidium wechselt und somit die Kontinuität über 2 Jahre hinaus gewährleistet. Aber wie groß sind die Kompetenzen dieses Stabes? Wie viele Stellen hat er? Wie viel Macht müssen die einzelnen Departemente zu seinen Gunsten abgeben? Hier ist man sich im Bundesrat gar nicht einig.
Der Bundesrat schreibt, Entscheide sollen bis im Sommer vorliegen. Ist denn das realistisch?
Ja, man hat große Zweifel in verschiedenen Departementen nach dem Samstag. Bis zum Sommer aber muss der Bundesrat etwas vorlegen können, sonst sind Reformen für längere Zeit vom Tisch. Ziel ist es, die Neuerungen auf die Legislatur 2012 nach den eidgenössischen Wahlen einzuführen. Im Sommer des nächsten Jahres wird das Budget für 2012 ausgearbeitet. Da muss man irgendwie die Konturen der Departemente kennen, sonst geht das nicht. Und um eine Reorganisation mit den Änderungen von Gesetzen und Verordnungen umsetzen zu können, braucht man mindestens 1 Jahr. Also wenn es der Bundesrat nicht schafft, in den nächsten 2 Monaten wirklich Pflöcke einzuschlagen, bleibt für längere Zeit alles beim Alten.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt. Zwölf Tage nach der Explosion der Ölbohrplattform Deepwater Horizon vor der Küste Louisianas, erst 12 Tage nach dem Unglück, monierten Kritiker, nahm US-Präsident Barack Obama gestern einen Augenschein vor Ort und versicherte, vom ersten Tag an habe die Regierung für das Schlimmste vorgekehrt.
I want to emphasize, from day one, we have prepared and planned for the worst, even as we hoped for the best.
Auch nach dem Besuch Obamas in der Katastrophengegend bleibt das Vertrauen in die Regierung in Washington allerdings gering. Das Ölfördergeschäft an sich hingegen bleibt in der Gunst der Bevölkerung Louisianas hoch in Kurs, wie der Bericht von Max Ackermann zeigt.
Das Mississippi-Delta ist ein Naturparadies mit Auenwäldern, Mooren und Mangroven. Ein verletzliches Umweltsystem, halb Land, halb Wasser. Das Mississippi-Delta ist aber auch ein Zentrum der Schwerindustrie mit Ölraffinerien, Gaswerken und Frachthäfen. Die Menschen hier leben in und mit beiden Welten. Er möge die Ölindustrie, sagt beispielsweise Fischer Marvin Smith. 10 Jahre lang habe er dort drüben in der Raffinerie gearbeitet. So wie in der Schweiz viele Bergbauern auch noch in einem Kraftwerk oder am Skilift arbeiten, verdienen in Louisiana viele Fischer in der Öl- und Gasindustrie ein Zubrot. Doch die Industrialisierung gefährdet ihre Lebensgrundlage. Alle 45 Minuten gehe ein Fußballplatz großes Stück Feuchtland verloren, sagt Aaron Wiles vom Gulf Restoration Network. Und die Ölpest jetzt werde die Golfregion auf Jahre hinaus schädigen.
The BP oil drilling disaster is going to have long-term significant environmental impacts for this very critical area for the Gulf of Mexico.
Solche Stimmen sind aber immer noch selten im Mississippi Delta, selbst jetzt, wo Millionen Liter Öl das Wasser vergiften und das Land gefährden.
We have coexist for as long as I'm alive. I'm 62 years old.
Seit er denken könne, hätten Fischerei und Ölindustrie wunderbar miteinander gelebt, sagt etwa der 62-jährige Clint Guidry, Vorstandsmitglied der Garnelenfischervereinigung von Louisiana. Die Ölpest jetzt sei ein Einzelfall, verschuldet im Grunde von der Zentralregierung in Washington, die zu wenig auf Sicherheitsbestimmungen beharrt habe.
It was something to do with the federal government. The rig was in federal waters. You know, you will see that local governments had nothing to do with this.
Während der Fischereifunktionär die hier im Süden Louisianas weit verbreitete Abneigung gegen die Zentralregierung weiter pflegt, bringt der katastrophale Ölunfall Fischer Marvin Smith doch leicht ins Grübeln.
I reckon you're right. Yeah, oh, don't. Definitely don't. Now when they have a big mess like that, they can't stop it, you know.
Die können die Lecks da draußen nicht mehr stoppen. Eine Riesensauerei. Da muss irgendwer einen bösen Fehler gemacht haben.
They made a mistake out there. Somebody made, they made a bad mistake.
Der Bericht von Max Ackermann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.